Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Guten Morgen, am Mikrofon begrüßt die Susanne Fritz. Und das hören Sie heute bei uns in der kommenden halben Stunde. Entführungen und Folter von Oppositionellen, Menschenrechtsorganisationen und die pro-kurdische Partei HDP kritisieren die Lage in der Türkei. Platz für Kummer und Sorgen in der Pandemie, die Klagezeit in der evangelischen und katholischen Kirche in Leipzig und das Jahr des Ochsen. In China steht das Neujahrsfest im Zeichen der Corona-Pandemie. Tempel sind geschlossen, die Chinesen müssen auf Besuche bei Verwandten verzichten. Und damit herzlich willkommen zu unseren Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Türkei galt viele Jahre als ein Hoffnungsschimmer für den Nahen Osten, als ein vom Islam geprägtes Land mit einer konservativen, aber reformorientierten Regierung war sie ein wichtiger Beitrittskandidat in die Europäische Union. Doch seit einigen Jahren steht das Land wegen Verstößen gegen die Menschenrechte in der Kritik. Amnesty International und Human Rights Watch berichten über Entführungen und Folter von politischen Gegnern. Auch Journalisten sind immer wieder Zielscheibe der Erdogan-Regierung. Kritik kommt auch von der pro-kurdischen HDP, der Demokratischen Partei der Völker. Hüseyin Topel hat mit einem bekannten Politiker der Oppositionspartei gesprochen und fasst dessen Sicht auf die Lage in der Türkei zusammen.
Ende 2018 entstand unter der Leitung des gemeinnützigen Recherchenetzwerks Korrektiv eine gemeinsame Publikation von 9 internationalen Medienpartnern. Diese umfangreiche und akribisch durchgeführte Recherche wurde Black Sides Turkey genannt. Der Bericht legte offen, dass die türkische Regierung politische Gegner aus dem Ausland entführt und foltert. 13 Journalisten interviewten Betroffene. Ihre Recherchen bestätigen die Aussagen der Gefolterten. Seit Jahren hat die AKP-Regierung die Türkei in ein Land verwandelt, in dem Journalisten nicht mehr ohne weiteres recherchieren können. Dies stellte der Fall Deniz Yücel eindrucksvoll unter Beweis.
Deniz Yücel, 2 Jahre, 9 Monate Hapis cezasına çarptırıldı.
Oppositionelle wie der 70-jährige Journalist Ahmet Altan, Kulturmäzen Osman Kavala oder Selahattin Demirtas sitzen derzeit in türkischer Untersuchungshaft. Letzterer, seit 2016 wegen angeblich terroristischer Aktivitäten verhaftet, ist der ehemalige Co-Vorsitzende der pro-kurdischen HDP. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte fordert seit 2018 seine Freilassung. Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan wirft dem EuGH deshalb Unterstützung eines Terroristen vor. In der HDP sieht er den verlängerten Arm der Terrororganisation PKK. Die HDP selbst verneint das, doch vereinzelte Politiker der Partei distanzieren sich nicht in ausreichendem Maße von der PKK und nahmen in der Vergangenheit teil an Beerdigungen von PKK-Guerillas. Deshalb ist der Druck auf Politiker der HDP derzeit sehr groß, wie auch der HDP-Abgeordnete Ömer Faruk Gergerloğlu bestätigen kann.
Die AKP-Fraktionsvorsitzende Özlem Zengin hat gesagt, Gergerloğlu terrorisiert dieses Parlament. Ich berichte seit 2,5 Jahren von diesem Rednerpult nur von den Menschenrechtsverstößen. Anscheinend hat das einige gestört. Und ich habe recht, deshalb bin ich stark. Weil ich stark bin, habe ich keine Angst. Ich bin ein gottesfürchtiger Mann. Eine andere Furcht kenne ich nicht.
Ömer Faruk Gergerloğlu ist Menschenrechtsaktivist und praktizierender Muslim. Der 56-jährige Arzt und Familienvater wurde im Zuge des Ausnahmezustands nach dem Putschversuch vom 15. Juli 2016 wie Zehntausende per Dekret von seinem Beruf suspendiert. Durch seinen Einsatz für Menschenrechte ist er vielen ein Dorn im Auge. Noch im Januar wurde aufgrund eines Tweets aus dem Jahre 2019 zum wiederholten Male eine Untersuchung gegen ihn eingeleitet.
Ich wurde für meinen Einsatz für Menschenrechte schon immer angefeindet. Weil ich mich als ein Türke für die Rechte der Kurden einsetze, wurde ich als PKK-Mitglied denunziert.
Als Menschenrechtsverteidiger im Parlament ist Gergerloğlu auf weiter Strecke alleine. Der Politiker sieht in seiner Bevölkerung große Demokratiedefizite.
Demokratie und Freiheiten wurden in der Türkei nicht mit einem Kampf erlangt. Das wurde von oben herunter diktiert. Die Bevölkerung ist eher hierarchisch eingestellt. Ein Volk, das unter einem Sultan gelebt hat, wo der Vater immer das letzte Wort hat.
Deshalb strebe die Bevölkerung stets nach einem starken Anführer und nicht etwa nach einem politischen System. Daraus resultiere ein Lagerdenken in der Türkei.
Das islamische Milieu, aber auch alle anderen Fraktionen und politischen Lager waren stets nur für die eigene Gemeinschaft demokratisch. Sowohl die Rechten als auch die Linken wollten immer die Macht für sich beanspruchen. Dann, wenn eine dieser Positionen etwas vorangeschritten war, kam der Staat und putschte selbst. Das war schon immer so.
Tatsächlich ist die 1923 gegründete Türkische Republik von 5 gewaltsamen Eingriffen des Militärs gebrandmarkt. Um die Unversehrtheit der nationalen Grenzen zu bewahren, hieß es bei den Putschen in den Jahren 1960, 1971, 1980, 1997 und letztlich 2016. Diesen letzten militärischen Aufstand konnte Staatspräsident Erdogan mit Hilfe der Bevölkerung im Keim ersticken. Die Regierung machte sofort die Bewegung des islamischen Predigers Fethullah Gülen für den Putschversuch verantwortlich. Mit dieser Ansicht ist Erdogan nicht alleine, so Gergerlioğlu.
Darüber herrscht in der Türkei ein breiter Konsens. Zwar haben die Gülenisten dies stets abgelehnt und behauptet, dass auch andere Gruppen an dem Aufstand beteiligt waren. Nichtsdestotrotz hat sich der Gedanke durchgesetzt, dass der Putsch die Folge eines Machtgerangels zwischen der AKP-Regierung und der Gülen-Bewegung gewesen ist. Schließlich gab es einen offenen Streit.
Dabei galten die AKP und die Gülen-Bewegung lange Jahre als engste Verbündete. Politisch und islamisch blickten sie viele Jahre in dieselbe Richtung. Mit den Wahlerfolgen der AKP wuchs auch der Einfluss der Gülen-Bewegung im Land. Ab 2013 wurden die AKP und die Gülen-Bewegung jedoch zu Gegnern. Die AKP versuchte, die Einrichtungen der Gülenisten zu schließen. Die Gülenisten hingegen wollten den Sturz der Regierung forcieren. Der Putschversuch, so Gergerlioğlu, war die Folge dieses Machtkampfs. Unmittelbar danach hat Erdogan den Ausnahmezustand ausgerufen und einen Rachefeldzug gegen die Gülen-Bewegung losgetreten.
Er wollte die Gülen-Bewegung beseitigen, vollständig zerschlagen. Stellen Sie sich vor, selbst 5 Jahre danach werden immer noch Menschen in Zusammenhang mit der Gülen-Bewegung verhaftet. Erdogan geht mit großem Hass gegen diese Gruppierung vor.
Anfangs hätten Außenstehende die Augen vor Erdogans Rache verschlossen. Getreu dem Motto, sollen sie sich ruhig einander die Köpfe einschlagen. Für den Menschenrechtsverteidiger fatal.
Sie haben nicht damit gerechnet, dass Erdogan seinen Racheakt auch auf andere Gruppen ausweiten würde. Er kam der Reihe nach zu den Kurden, zu den Demokraten, zu den Liberalen, zu den Armeniern, zu den Aleviten. Für Erdogan war das eine einmalige Gelegenheit.
Ömer Faruk Gergerlioğlu verteidigt auch die Rechte von mutmaßlichen sowie tatsächlichen Gülenisten. Dafür wird er kritisiert, ja sogar als Gülenist abgestempelt. Ende Dezember vergangenen Jahres bezeichnete der türkische Innenminister Süleyman Soylu Gergerlioğlu sogar einen abgenutzten, wertlosen Gülen-Terroristen. Doch vor dem unverhältnismäßigen Zorn des Präsidenten gegen diese Gruppierung könne er nicht die Augen verschließen.
Gegen die Gülenisten wurden im Ausnahmezustand 600.000 Untersuchungen eröffnet, 300.000 Festnahmen und 100.000 Verhaftungen ausgeführt, wohingegen diese Zahl sich bei den Kurden auf 20.000 Untersuchungen und 10.000 Verhaftungen beläuft. Ganz egal, gegen wen sich dieser Vorgang richtet. Das ist schrecklich. Das zeigt, dass die Regierung diese Gruppe vollständig vernichten will. Das ist ein politisches Gemetzel. Ob dabei Menschenrechtsverletzungen passieren, ist der Regierung ehrlich gesagt ziemlich gleichgültig.
In der Geschichte der Türkei seien immer wieder gewisse Gruppen ähnlich verteufelt worden. Auch Erdogan sehe sich beispielsweise als ein Opfer der Laizisten, weil er eine islamisch-konservative Person ist. Im Westen gilt Erdogan sogar als ein Islamist. Das findet Gergerlioğlu falsch.
Man kann Erdogan wirklich nicht als einen Islamisten bezeichnen. Erdogan war von Anfang an auf Macht fixiert. Islamische Werte wie Moral, Gewissen, ob man sie mag oder nicht, sind für Erdogan allenfalls pragmatische Instrumente.
Erdogans alte Schule ist die auch in Deutschland bekannte Milli Görüş-Bewegung. Diese hatte ganz andere Ziele, so Gergerlioğlu.
Milli Görüş-Gründer Necmettin Erbakan wollte die aus islamischer Sicht verbotenen Zinsen und Prostitution abschaffen und ein islamisches System errichten. Man muss hier einmal klarstellen, dass Erdogan die AKP gegründet hat, indem er sich von der Milli Görüş-Bewegung und ihren Idealen gelöst hat. Einige seiner islamischen Ideale, beispielsweise die Freiheit für das Kopftuch oder die Gleichstellung der Imam-Hatib-Religionsschulen mit den normalen staatlichen Schulen, hat Erdogan bewusst beibehalten.
Damit habe er sich auch in der islamischen Community beliebt gemacht.
Doch gleichzeitig hat Erdogan ein Zinssystem etabliert und hegt beste Beziehungen zu den großen Kapitalisten. Er hat keinerlei Skrupel vor Korruption und Vetternwirtschaft. Auch hatte er keine Probleme mit schweren Verstößen gegen Menschenrechte.
Die Menschen würden das nach und nach erkennen.
Erdogan hat in dieser Bevölkerung eine große moralische Degeneration verursacht. Er hat sich als angeblich islamischer Leader präsentiert. Aber Stand jetzt führt er dazu, dass Atheismus und Deismus in der Bevölkerung an Bedeutung gewinnen. Ja, der Islam ist mit Symbolen sichtbarer geworden, doch es fehlt die islamische Seele. Die Menschen sehen diese Widersprüche. Sind das Taten, die eine islamische Person auszeichnen?
Die Corona-Pandemie hat für viele Menschen auf der Welt existenzielle Folgen. Krankheit und Tod, Arbeitslosigkeit und Armut. Selbst wer nicht in seiner Existenz bedroht ist, kämpft möglicherweise mit Ängsten, macht sich Sorgen oder ist einsam. In Leipzig haben sich die katholische und evangelische Kirche jetzt überlegt, wie sie den Gläubigen helfen können. Jeden Freitagnachmittag laden sie zur sogenannten Klagezeit ein. Dabei handelt es sich um eine Andacht, bei der die Teilnehmer ihre Sorgen auf einem Zettel an einer Klagemauer hinterlegen können. Alexandra Gerlach hat eine solche Andacht in Leipzig besucht.
Ich will einfach mir anhören, wie andere unter dieser Pandemie zu leiden haben. Ich weiß von einigen, aber nicht von vielen, wie es denen geht.
Diese Andachtsbesucherin ist geschätzt Mitte 60 und hat auf einem der mit Corona-Abstand aufgestellten Klappstühle in der Leipziger Peterskirche Platz genommen. Um Punkt 17 Uhr sind fast alle Plätze belegt.
Ich möchte einfach diese Klage mit vor Gott bringen und möchte danken, dass es mir gut geht. Aber ich möchte die Klage der anderen verstärken durch mein Gebet und Zuhören.
Ich bin hierher gekommen, um die Gemeinschaft zu stärken. Ich bin froh, dass die Kirchen der Stadt Leipzig sich der Aufgabe annehmen. Die Verunsicherung ist schon spürbar und hier finden die Menschen Halt und Trost, eingebettet in schöner Musik.
Seit dem 22. Januar findet die Klagezeit wöchentlich abwechselnd in der evangelischen Leipziger Peterskirche oder der katholischen Propsteikirche statt. Bürger sind eingeladen, ihre Sorgen und Nöte hier vor Gott oder an wen immer sie glauben zu bringen. Auf Papier geschrieben, einer kleinen Mauer aus roten Backsteinen im Altarraum anzuvertrauen, Gemeinschaft zu erleben und zu beten.
Hören, schweigen, beten. in Zeiten der Pandemie, Klagezeit. In Gottes Gegenwart ist Zeit dafür.
Eine Dreiviertelstunde dauert die ökumenische Andacht an diesem Freitag. Neben dem geistlichen Wort der katholischen Schwester und des evangelischen Pfarrers sind auch die Berichte von zwei Frauen zu hören, die über die Auswirkungen der Pandemie auf ihren Arbeits- und Familienbereich berichten. Dazwischen immer wieder der Ruf der Gemeinde:
Herr, erbarme dich.
Annegret Jopp arbeitet im Begegnungscafé der Peterskirche, einem Anlaufpunkt für Menschen mit Migrations- oder Flüchtlingshintergrund. Hier gibt es Unterstützung, Rat und Gemeinschaft für die Menschen, die neu in unserer Gesellschaft sind und die nun in der Pandemie auf sich gestellt sind, wie etwa der junge Iraner, der eine Ausbildung zum Friseur macht.
Das gefällt ihm eigentlich gut. Jetzt ist das Geschäft geschlossen und die Berufsschule findet online statt. Schwierig. Und wohin mit den Fragen? Er ist alleine in seiner Einzimmerwohnung.
Annegret Jopp macht sich Sorgen um die bereits geleistete Arbeit mit den jungen Flüchtlingen. Was erreicht wurde, droht nun verloren zu gehen. Sie platziert einen Ziegelstein auf der kleinen Klagemauer. Nach ihr spricht eine berufstätige junge Mutter, die in der Pandemie versucht, Beruf, Familie und die tägliche Versorgung unter einen Hut zu bekommen.
Aufgestauter Frust, Langeweile, schlechter Schlaf, Arbeitsdruck, die Überschneidung wichtiger Termine oder sogar Terminänderungen. Irgendwas ist immer.
Ob sie sich überhaupt beklagen dürfe, fragt sie sich und die Gemeinde, bevor auch sie der Klagemauer einen neuen Baustein hinzufügt. Dann nutzen andere die Gelegenheit, die Gedanken, die sie auf Papier geschrieben haben, an der Klagemauer im Altarraum zu platzieren, kurz zu verharren, im Stillen ein Gebet zu sprechen. Der Zuspruch sei von Anfang an da gewesen, sagt der evangelische Pfarrer Lüder Laskowski.
Und wir haben von Anfang an gespürt, dass wir da etwas anrühren, das Menschen brauchen und gerne in Anspruch nehmen.
Ich habe mich gerade gefragt, als Sie vorne standen, wie ist Ihnen eigentlich zumute in dieser Andacht?
Da steckt ganz viel Energie drin. Das verdichtet sich über die Zeit immer mehr und bekommt den intensivsten Moment in dieser Zeit des Schweigens.
Für den Protestanten und neuen Leipziger Superintendenten Sebastian Veit ist noch ein weiterer Aspekt sehr wichtig.
Diese Klage dann in einem zweiten Schritt in ein Gebet zu nehmen, das ist unser Ansatz. Und theologisch gesprochen ist das der einzige Weg, um wahrhaftig auch eine Antwort hören zu können, die uns in dieser schweren Zeit gegeben ist.
Für Veit und auch für seine Frau Marianne, die als katholische Seelsorgerin in einem Leipziger Krankenhaus arbeitet, ist zudem von besonderer Bedeutung, dass geklagt, aber nicht vorschnell getröstet wird.
Weil es doch noch keinen Trost gibt. Die Pandemie hält an, der Lockdown hält an. Wir wissen nicht, wann es wieder gut wird, ob es wieder gut wird.
Die Initiatoren der ökumenischen Klagezeit beobachten den Zuspruch zur wöchentlichen Klagezeit-Andacht in der Kirche und im Livestream mit Freude. Die Erwartungen seien schon jetzt übertroffen, freut sich der katholische Propst Gregor Giele.
Ein Nerv haben wir, glaube ich, getroffen, der uns selbst so gar nicht bewusst gewesen ist. Und nach dem Jahreswechsel kam der Impuls von der Theologischen Evangelischen Fakultät. Wo gehen die Leute eigentlich mit ihrer Klage und ihren Bedrückung und Belastung hin, ohne gleich getröstet zu werden? Das ist ja manchmal auch so was Abdeckelndes. Aber dass es Grund zur Klage gibt, verbindet uns ja alle.
Kummer und Sorgen in der Corona-Pandemie loswerden. Alexandra Gerlach war bei einer Klageandacht in Leipzig dabei. Thank you. Die Chinesen haben in der vergangenen Nacht das Jahr des Ochsen begrüßt. Das chinesische Neujahr ist das traditionell wichtigste Familienfest. Normalerweise sind vor Neujahr in China viele Millionen Menschen unterwegs in ihre Heimatdörfer und Städte. Jedes Jahr löst das Fest eine gigantische Reisewelle aus. Doch in der Corona-Pandemie sollen die Chinesen bleiben, wo sie sind und ihre Familien nicht besuchen. Für viele ist das schmerzlich, denn oftmals leben die Kinder bei den Großeltern auf dem Land und sehen ihre Eltern ohnehin nur selten. Trotzdem glauben viele Chinesen, dass es dieses Jahr aufwärts geht. Ruth Kirchner berichtet aus Peking.
Kristallkugeln, Tarotkarten, im Hintergrund plätscherndes Wasser. Die Pekinger Wahrsagerin Katie, wie sie sich nennt, hat rund um das chinesische Neujahrsfest gut zu tun. Viele haben sich bei mir bereits die Aussichten für das Jahr des Ochsen vorhersagen lassen, sagt die 60-Jährige mit den blond gefärbten Haaren. Und die meisten glauben, dass das neue Jahr besser wird. Auch die studierte Finanzexpertin, die über Umwege zu ihrem Job als Wahrsagerin in einem Pekinger Einkaufszentrum kam, blickt zuversichtlich auf die nächsten Monate. Das Jahr des Ochsen ist für uns Chinesen ein glückliches Jahr. Im Jahr des Ochsen haben wir immer eine gute Ernte. Eine gute Ernte, mehr Wohlstand, Glück, gutes Gelingen. Der fleißige Ochse gilt in China als Symbol der Zuversicht. Gut gebrauchen können diesen Optimismus die vielen Millionen Wanderarbeiter in China, die für das 15-tägige Neujahrsfest diesmal oft nicht zu ihren Familien in ihre Heimatdörfer gefahren sind. Die Behörden hatten sie aufgefordert, auf Reisen zu verzichten, zu groß die Angst vor neuen Corona-Ausbrüchen. Als Kompensation für entgangene Familienfeiern gibt es etwa in Peking Einkaufsgutscheine und kostenlose Streaming-Angebote für die Feiertage. Insgesamt beginnt das neue Jahr weniger bunt und fröhlich als sonst, denn auch die traditionellen Tempelfeste und Neujahrsmärkte wurden vielerorts abgesagt. Trotzdem hoffen gerade viele Einzelhändler auf bessere Geschäfte als im abgelaufenen Jahr der Ratte, als der Konsum wegen der Corona-Pandemie deutlich einbrach. Im Jahr des Ochsen haben wir große Erwartungen, sagt dieser Schuhhändler in Peking, auch wenn wir es immer noch mit der Pandemie zu tun haben. Wir hoffen trotzdem, dass dies ein gutes Jahr wird und es wieder aufwärts geht. Für diese Zuversicht gibt es gute Gründe. Wahrsagerin Katie sagt, ihre Karten zeigten eindeutig in eine positive Richtung. Aber auch Ökonomen gehen davon aus, dass die chinesische Wirtschaft in diesem Jahr kräftig wachsen wird. Mit rund 8% rechnet etwa der Internationale Währungsfonds. Nicht so gute Geschäfte machen allerdings zu Beginn des Jahr des Ochsen die Friseure. Denn im abergläubischen China heißt es, wer sich in den ersten Tagen des neuen Jahres die Haare schneiden lässt, schneidet damit das Glück gleich wieder ab.
Das uns in Deutschland dann ja wohl erhalten bleibt zwangsläufig, da die Friseure zurzeit ja nicht öffnen dürfen. Im chinesischen Kalender hat das Jahr des Ochsen begonnen, Ruth Kirchner berichtete aus China. Und das waren unsere Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Ich heiße Susanne Fritz und bedanke mich fürs Zuhören.